Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge ABCDE HR. Ich glaube, es ist jetzt schon ewig her gefühlt, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ich meine, wir haben Anfang Oktober unsere letzte Folge aufgenommen und veröffentlicht. Oder täusche ich mich da jetzt?
Ja, Anfang Oktober. Also schon einige Zeit her. Ich muss auch zugeben, das ist so ein bisschen meine Schuld. Ich habe nämlich Mitte Oktober einen neuen Job angefangen. Ich bin jetzt nämlich im Employer Branding für die HomeServe-Gruppe. Und yay! Und suche eifrig nach HandwerkerInnen. Ja, das bedeutet aber auch, dass ich mich einfach sehr viel eingewöhnen muss und mein Kopf ehrlich gesagt überall anders gerade ist als bei ABCDE HR. Aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, eine neue Folge zu drehen, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Aber wir sind noch da, wir leben noch und wir haben sogar ein bisschen was zu feiern. Wir sind nämlich auf Platz 21 gelandet bei den Personio HR Top Voices in der Kategorie Podcast.
Ich würde sagen, das ist ein Grund zu feiern.
Also ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Also wir sind super stolz und sind auch super dankbar, dass so viele von euch uns nominiert haben, dass wir überhaupt auf diese Liste draufgekommen sind und freuen uns einfach und sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und da sind auch super viele andere Top-Podcasts im HR-Bereich drauf, wo ihr unbedingt mal reinhören solltet.
Und ich würde sagen, damit wir auch im nächsten Jahr wieder auf der Liste sind und vielleicht noch ein paar Plätze nach oben klettern, gehen wir auch jetzt mit der nächsten Folge gleich mal rein. Heute geht es um das Thema Mentoring, also genauer gesagt um das Thema Reverse Mentoring. Und was wir auch damit verbinden, ich weiß nicht, Leonie, war dir der Begriff vor unserer Folge so, also kanntest du den, war das für dich schon ein Thema? Wie war das bei dir?
Also für mich war es auf jeden Fall schon ein Thema. Also ich glaube, so das Thema Reverse Mentoring wird gerade auch viel auf LinkedIn thematisiert. Da kommen wir auch später nochmal zu. Aber um ehrlich zu sein, also wenn ich so an Mentoring denke, manchmal ist mir so ein bisschen unklar, was ist jetzt Mentoring und was nicht? Was ist einfach nur miteinander sprechen? Also was beinhaltet das? Und wenn ich so an Mentoring denke, denke ich immer so zum Beispiel an so Meister Shifu von Kung Fu Panda. Und denke immer, ja, der alte, weise Meister Shifu gibt sein Wissen runter an Po. Ich habe tatsächlich, Fun Fact, ich habe das gegoogelt, so Meister Shifu Mentoring. Und der zweite Link, der aufgetaucht ist in der Google-Suche, war natürlich ein LinkedIn-Artikel dazu, zu dem Thema, die 5 Learnings, die man von Kung Fu Panda fürs Leadership lernen kann. Also,
auch Kung Fu Panda ist
scheinbar ein Thema an LinkedIn. aber ich habe trotzdem noch dieses klassische Bild von so, die alten, weisen Personen geben ihr Wissen runter an die jungen, noch dummen Menschen. das ist so das klassische Bild, glaube ich, auch, was die meisten im Kopf haben. Ich weiß nicht, was verbindest du damit? Hattest du vielleicht schon mal einen Mentor, eine Mentorin?
Also das Bild, was ich dazu hatte, war genauso wie bei dir. Also da ist irgendwie eine Person, die schon so viele Lebenserfahrungen gesammelt hat und jetzt egal, ob im beruflichen oder auch im privaten Kontext, aber einfach, ja, genau diese weise Person, die dann eben sich so, ja, den kleinen Jedi sucht, den man so heranzüchtet und dem man sein Wissen vermittelt. So ist das im Prinzip bei mir auch. Also genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Und genau deswegen finde ich es aber auch so spannend, dass wir uns heute mit dem Thema auseinandersetzen.
Worüber wollen wir denn heute sprechen? Also wie immer schauen wir uns die Definition an. Was versteht man also unter dem Reverse Mentoring? Und grenzen das so ein bisschen zum klassischen Mentoring ab. Und schauen uns natürlich auch die Vorteile an, sowohl für den Mentor, den Mentee und Unternehmen.
Dazu gucken wir uns auch die Herausforderungen an, auch für Mentor, Mentee und Unternehmen, aber auch die Voraussetzungen. Und wir haben ein kleines Beispiel aus der Praxis mitgebracht und zu guter Letzt natürlich unser Expertentalk. Starten wir also mit der Definition, was Reverse Mentoring überhaupt ist. Also es ist grundsätzlich ein strukturiertes Lernformat, bei dem jüngere oder ja, weniger seniorige Mitarbeitende eine Führungskraft oder auch eine erfahrene Person in Themen coachen. Also in Themen, in denen ja die jüngere Person oft einen ja, größeren Wissensvorsprung hat. Also das können ganz typische Themen sein wie Digital Skills, also der Umgang mit bestimmten Tools oder Plattformen, aber auch ja, Themen rund um Social Media, um das Konsumverhalten, aber auch das Generationsverständnis ist hier ja ein sehr zentrales Thema. Also wie tickt Gen Z, Gen Alpha, welche Erwartungen haben sie? Aber auch Themen wie New Work, hybride Arbeit oder Work-Life-Integration finden hier Platz. Und eben auch Themen rund um die Diversity-Perspektiven. Also zum Beispiel LGBTQ+, Neurodiversität oder auch Gender Equality.
Aber warum ist das überhaupt wichtig? Wissensflüsse im Unternehmen haben sich einfach stark verändert. Früher war das sehr stark, Wissen floss vom Senior zum Junior. Heute ist Wissen sehr viel mehr netzwerkbasiert und verteilt sich entlang von Kompetenzen, nicht entlang von Dienstzeiten, also wie lange du schon im Unternehmen bist. Jüngere Generationen sind oft näher an Technologie, Popkultur, neuen Kommunikationsmustern und auch gesellschaftlichen Veränderungen. Und Reverse Mentoring sorgt einfach dafür, dass man da ein wenig mehr zusammenrückt und über diese Themen ins Gespräch kommt. Was ist denn jetzt aber die Abgrenzung zum klassischen Mentoring? Unter dem klassischen Mentoring, wie wir eben schon mal angerissen hatten mit Meister Shifu, kann man verstehen, dass eine seniorige Person eine Nachwuchskraft zum Beispiel begleitet. Hier ist oft der Fokus die Karriereentwicklung, Netzwerkaufbau, also die helfen ihnen Leute vorzustellen, damit die in der Karriere weiterkommen, oder auch sowas wie Führungskenntnisse. Hier sind die Rollen klar verteilt, also Mentee hört zu und Mentor führt.
Wenn wir vom Reverse Mentoring sprechen, dann drehen sich die Rollen bewusst. Das heißt, die jüngere Person wird zum Mentor, also zur Expertin, die Führungskraft wird zum Mentee und in dem Fall der Lernende. Und es geht darum, dass man Kompetenzen aufbaut, die für die Führungsebene relevant, aber nicht unbedingt intuitiv sind. Also zum Beispiel, wie tickt Social Media statt ja, so strategische Planung oder Empathie für Gen Z zu entwickeln, statt immer nur KPI-Druck zu haben oder auch digitale Tools zu verstehen, anstatt einfach immer klassische Prozesse umzusetzen. Also es ist auch tatsächlich kein völlig neues Konzept. Es gab dazu auch schon erste Studien in den 90ern, aber es wird heute halt immer noch, und ich finde vor allem auf LinkedIn immer noch dargestellt, als wäre es so eine ganz neue Innovation, Reverse Mentoring so im Berufsalltag anzuwenden.
Ich glaube, das kommt auch sehr stark, weil es einfach so eine Beziehungsdynamik ist, die immer natürlicher im Arbeitskontext wird. Also im Reverse Mentoring, das bricht ja traditionell so hierarchische Muster auf. Und Arbeitsplätze werden ja auch immer weniger hierarchisch. Deswegen wirkt es vielleicht einfach neuer. Aber es schafft einfach die Möglichkeit, dass Führungskräfte in einem sicheren Raum sozusagen dumme Fragen stellen dürfen, wo man eigentlich denken würde, so, ja, aber die Person ist doch die Führungskraft, die weiß doch alles, ist allwissend. Also, dass das in der Realität nicht so ist, wissen wir, glaube ich, alle. Aber es bietet einfach diesen Rahmen dafür. Und gleichzeitig gibt es auch jüngeren Mitarbeitenden die Autorität, die sie im Alltag oft noch nicht so haben.
Und ich glaube, an der Stelle ist halt auch ganz wichtig zu wissen, es geht nicht darum, dass es jetzt ein Coaching ist für eine super verkopfte Führungskraft oder dass man jetzt irgendwie ein Gen Z-Erklärbär-Programm irgendwie an die Führungskraft bringen möchte oder einen kostenlosen Digitalisierungsworkshop oder wie auch immer. Es geht wirklich darum, ja, in den Austausch zu gehen mit dieser jungen Person.
Nun wollen wir uns einmal die Vorteile vom Reverse Mentoring anschauen und gucken uns dabei die drei Zielgruppen sozusagen an. Einmal die MentorInnen, die Mentees und die Unternehmen. Was können also junge Talente, die zum Beispiel als MentorInnen aktiv sind, davon mitnehmen? Ein ganz zentraler Punkt ist das Thema Sichtbarkeit und Einfluss. Also junge Mitarbeitenden erhalten direkten Zugang zur Führungsebene. Das kann super wertvoll sein, um in der Karriere einen kleinen Push zu haben, aber auch einfach interne Sichtbarkeit im Unternehmen zu stärken, um andere Möglichkeiten auch zu haben. Außerdem können Sie dabei strategische Themen direkt mitgestalten und Ihre Perspektive sichtbar machen. Es ist also ein tolles Tool, um sich zu engagieren im Unternehmen. Außerdem entwickeln Sie dabei wichtige Leadership-Skills, weil als MentorInnen müssen Sie natürlich auch schauen, wie kommuniziere ich gerade mit der Führungsebene sozusagen, wie gebe ich gut Feedback, wie präsentiere und moderiere ich Gespräche und wie zeige ich Empathie und Konfliktfähigkeit in Gesprächen, gerade wenn es vielleicht mal in einem Gespräch ein bisschen, ja, zu Widerstand kommt. Außerdem stärkt es die Selbstwirksamkeit und die Bindung. Also MentorInnen fühlen sich gehört und gewertschätzt, weil sie direkt ins Gespräch kommen mit der Führung. Und das steigert nun mal die Bindung ans Unternehmen. Das ist für viele aus der Gen Z ja auch sehr wichtig, da eine Bindung zu spüren und einen Purpose zu finden in dem, was sie machen.
Und natürlich gibt es auch Vorteile für die Mentees, also für die Führungskräfte. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass sie einen wirklich ungefilterten Einblick bekommen. Also die jüngeren Mitarbeitenden sagen häufig ehrlicher, wo wirklich Probleme liegen, was sie beschäftigt, was halt einfach so ihre Realität ist. Und für Führungskräfte ist es eben auch total wichtig zu lernen, wie ihre Entscheidungen unten bei den Mitarbeitenden ankommt. Außerdem kriegen sie eben wirklich relevantes Trendwissen sozusagen direkt von der Quelle. Also welche Trends gibt es bei den Plattformen, bei Medienlogiken, bei Tech-Tools? All das erfahren sie eben sozusagen aus allererster Hand und bekommen damit natürlich auch ein Verständnis dafür, wie jüngere Menschen kommunizieren, wie sich die Kommunikationskultur angepasst hat. Außerdem ist ein wesentlicher Vorteil, dass die Führungskräfte verstehen, welche Erwartungen aktuell auch auf dem Arbeitsmarkt herrschen, aber eben auch in Kundengruppen beispielsweise. Also gerade wenn wir daran denken, dass Gen Z genauso auch ein Kunde sein könnte, dann muss man als Unternehmen oder auch als Führungskraft verstehen, was sie motiviert und was sie brauchen. Und natürlich auch im Kontext, dass sie mögliche Mitarbeitende werden könnten, was die Rahmenbedingungen sein müssen, damit ein Arbeitgeber wirklich attraktiv ist. Und natürlich hat man auch einen wahnsinnigen Empathieboost, weil man wirklich auch einen direkten Einblick in seinen Alltag gibt, in die Sorgen, in Ideen und auch einfach in die Lebenswirklichkeit junger Menschen.
Aber auch für Unternehmen hat es natürlich Vorteile, Reverse Mentoring im Unternehmen zu etablieren. Es trägt nämlich zum Beispiel dazu bei, dass digitale Transformation einfach schneller ist, dadurch, dass mehr Austausch dazu stattfindet und vielleicht ältere Führungskräfte, die noch nicht so mitgenommen wurden, einen Weg haben, um mehr zu lernen und bei dieser Transformation auch dabei zu sein. Und wie Michelle gerade schon mal gesagt hat, ist es ja auch wichtig für die Unternehmen, dass ihre Strategien und Maßnahmen an jüngeren Zielgruppen, die nun mal sehr viel mehr jetzt auf dem kaufbereiten Markt sind, dass die daran entwickelt werden und für die Zielgruppen gerecht gemacht werden. Außerdem ist eines der Vorteile die Stärkung von Diversity und Inclusion. Also es gibt verschiedene Erfahrungsgruppen, die sonst wenig Einfluss vielleicht haben, die durch diese Mentoring-Programme eine Stimme kriegen, die direkt nah an den Führungskräften und am Leadership sind. Und so fließen halt Minderheitsperspektiven in die Managemententscheidungen ein. Das Ganze hat ja auch viel mit Kultur zu tun, also zu fördern, dass mehr Generationsaustausch stattfindet durch Reverse Mentoring, sorgt auch vielleicht für mehr Offenheit, Neugier und auch Lernbereitschaft. Auch wenn es im Unternehmen oft noch dann Hierarchie gibt, wird diese einfach menschlicher und weniger autoritär, dadurch, dass man in Kontakt miteinander kommt. Und last but not least ist es natürlich auch irgendwie ein kleiner Employer Branding Aspekt, weil man nach außen zeigen kann, hey, wir haben solche Programme, wir fördern diesen Austausch, du kannst auch Mentorin oder Mentee werden. Das ist für viele vielleicht einfach ein cooles Mittel, wo sie sehen, da kann ich mich persönlich weiterentwickeln und wäre ein Argument, also mit eines der Argumente zu einem Unternehmen zu gehen.
Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Herausforderungen. Also die Herausforderung für MentorInnen ist vor allem Unsicherheit aufgrund der Hierarchie. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass man als junger Mitarbeitende sich fragt, darf ich überhaupt so offen sprechen mit meiner Führungskraft? Also ich meine, das sind ja teilweise auch sehr sensible Themen oder Themen, mit denen man vielleicht jetzt nicht mal eben so spricht mit der Führungskraft, wenn man sie im Gang trifft oder so. Also ich glaube, dass da auch oft das Gefühl dann entsteht, dass man ja nicht genug ist, um eben eine Führungskraft auch in solchen Themen zu beraten oder einfach auch darüber zu sprechen. Und natürlich auch eine Herausforderung ist letztlich der Mangel an Coaching-Erfahrung. Also gerade wenn es um sensitive Situationen geht, das ist halt ungewohnt. Und da müssen MentorInnen auch einfach lernen, Feedback diplomatisch zu formulieren und da einfach auch Erfahrungen sammeln. Und zuletzt verschwimmen natürlich auch irgendwo die Rollen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also, dass ein Mentor, eine Mentorin lernt oder herausfindet, wann agiere ich als Mitarbeitende und wann eben als Rolle des Mentoren.
Auch für die Mentees gibt es natürlich Herausforderungen. Also, viele Führungskräfte haben vielleicht da so ein bisschen, kratzt es vielleicht ein bisschen am Ego, wenn eine jüngere Person einem jetzt auf einmal ja, was versucht zu erklären, wie die Welt funktioniert. Also klar, in dem Mentorings ist das dann oft nicht so dramatisch, aber es kann sich für viele so anfühlen, einfach, dass es ungewohnt ist und vielleicht man sich auch ein bisschen bedroht fühlt. Das ist einfach, glaube ich, die Realität, wie sie in vielen Unternehmen auch ist. Und oft fällt auch die Selbstreflexion schwer. Also viele sind es nicht gewohnt, sich von unten kritisieren zu lassen. Da muss man sich einfach für öffnen, dafür muss man bereit sein, dafür muss man sich ein bisschen zurücknehmen und sich darauf einlassen. Und das ist für viele vielleicht schwierig. Aber auch das Thema Erwartungen. Also viele gehen in so ein Mentoring mit einer gewissen Erwartung rein, dass sofort Lösungen passieren. Also hier, ich gehe da jetzt rein und auf einmal verstehe ich, wie TikTok funktioniert. Oder ich gehe da jetzt rein und kann einen Haken hinter Digitalisierung stecken. Also so ist es ja natürlich nicht. Aber es ist hier kein Techniktraining, sondern es geht darum, eine gewisse Haltung zu entwickeln und eine Kultur zu entwickeln. Also nicht einfach nur, um ein Techniktraining zu haben, sondern wirklich langfristige Veränderungen zu verstehen und auch nachvollziehen zu können.
Auch für Unternehmen gibt es viele Fallstricke, wenn sie ein Reverse-Mentoring-Programm im Unternehmen etablieren wollen. Also zum Beispiel eine schlechte Vorbereitung, also ohne ein klares Ziel und auch ohne Trainings verpufft das Programm und ja, man hat am Ende eben nicht die Wirkung, die es eigentlich erzielen wollte. Auch wenn das Ganze ja nur eine tokenistische Umsetzung ist, also frei nach dem Motto, wir wollen hier eigentlich nur was fürs Image machen, dann kann es halt auch nichts werden, weil dann verliert das ganze Programm eben an Glaubwürdigkeit und ja, man erfüllt halt eigentlich nicht den Sinn, wofür es eigentlich gemacht wurde. Und natürlich auch falsche Paarungen können dazu führen, dass das Programm letztlich scheitert. Also einfach, wenn Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die überhaupt nicht miteinander matchen, dann ja, ist der Impact auch einfach gleich null. Und zuletzt muss natürlich auch die psychologische Sicherheit gegeben sein. Also fehlt das, hat man das Gefühl, das Gespräch ist nicht vertraulich, dann können die Personen sich nicht öffnen und auch dann ist natürlich letztlich der Mehrwert, den man aus diesem ganzen Programm ziehen wollte, auch gleich null.
Natürlich braucht es nicht für immer alles ein Programm. Ich meine, ich glaube, wir haben schon in vergangenen Folgen schon so oft von verschiedensten Programmen gesprochen. Manchmal kann sich ein Reverse Mentoring auch einfach durch einen persönlichen Kontakt ja, entwickeln. Aber für die HörerInnen, die jetzt reingehört haben und sich denken, boah, sowas würde ich auch gerne bei uns im Unternehmen mal etablieren und vielleicht doch auch etwas strukturierter angehen, haben wir ein paar Punkte, die euch vielleicht dabei helfen, sowas aufzubauen. Also, als Schritt 1 muss es natürlich erstmal eine klare Zielsetzung geben. Also, was soll verbessert werden? Warum macht man das überhaupt? Geht es wirklich einfach nur darum, die Leute in den Kontakt zu bringen oder möchte man tatsächlich die Digital Literacy zum Beispiel in der Führung stärken, mehr Diversity Awareness schaffen, Innovationsfähigkeit stärken oder einen Kulturwandel herbringen. Ohne so einen klaren Fokus ist es auch manchmal schwierig, ein gutes Matching zu finden. Für das Matching, also den nächsten Schritt sozusagen, gibt es bestimmte Kriterien, die man sich angucken kann, um zu schauen, wer gut zusammenpassen könnte. Sei es einmal die Expertise, um zu sehen, wo sind die Lücken, wer kann diese Lücken füllen. Auch Persönlichkeit natürlich, also wir kennen das alle, mal matcht es irgendwie nicht. Heißt auch so ein bisschen Chemie, aber vielleicht auch Interessen außerhalb der Arbeit, dass man vielleicht so auf einen besseren Nenner kommen kann und ein bisschen besser sich versteht und erklären kann. Und auch das Thema Offenheit. Also niemand sollte in sowas gezwungen werden. Also wenn man da mit einem geschlossenen Mindset sozusagen schon reingeht, dann ist Misserfolg vorprogrammiert. Idealerweise schaut man auch, dass es sich nicht um Vorgesetzte und direkte MitarbeiterInnen handeln, weil das kann zu starken Machtgefällen führen, zu diesem Rollenkonflikt, den Michelle eben auch schon angesprochen hat. Und das sollte man im idealen Fall vermeiden, es sei denn, man hat wirklich eine sehr vertraute Kultur. Dann kann man den Mentees und MentorInnen einen strukturierten Ablauf mit an die Hand geben. Falls sie da sitzen und sich denken, wie fangen wir jetzt an, was machen wir jetzt hier überhaupt? Man kann hier zum Beispiel einen Kickoff gemeinsam mit allen machen, wo man Erwartungen und Rollenklärungen macht. Man kann eine bestimmte Laufzeit festsetzen, um erstmal zu schauen, wie funktioniert das so, wie zum Beispiel 6 bis 12 Monate, und Regeln festlegen, wie man trifft sich einmal im Monat für 60 bis 90 Minuten. Einfach, dass man es auch fest in seinem Kalender hat und das nicht verpufft, wie wir eben schon meinten. Und idealerweise werden auch Lernziele und Meilensteine dokumentiert. So kann man das Ganze nämlich nochmal besser nachvollziehen.
Eine weitere Voraussetzung kann sein, dass man vorab Trainings für beide Seiten macht. Also ich glaube vor allem, das Thema Feedback ist eben für beide Seiten eine Herausforderung. Also auf Seiten der Mentoren, dass man sich fragt, okay, wie gebe ich denn überhaupt jetzt Feedback und wie führe ich denn ein Gespräch mit Senior-Personen? Und auch auf der Seite der Mentees, wie nehme ich Feedback dann auch an? Also das ist ja, hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, kann eine Herausforderung werden. Und wie stelle ich dann auch Fragen, ja, ohne Dominanz zu zeigen? Aber eine weitere Voraussetzung, und das finde ich persönlich ist mit die wichtigste Voraussetzung, ist wirklich psychologische Sicherheit. Also, dass es wirklich Vertraulichkeit klar geregelt ist und auch klar signalisiert ist, dass man wirklich offen in so ein Gespräch reingehen kann. Und an dieser Stelle kann eine HR-Ansprechperson helfen, um eben solche Konflikte, die beim Thema Vertraulichkeit entstehen können, einfach aufzufangen. Und eine weitere Voraussetzung kann sein, dass man wirklich schaut, dass man höhere Ebenen mit einbindet. Also Manager auf C-Level sollten wirklich sichtbar teilnehmen, weil umso höher natürlich die Ebene ist, umso größer ist auch die Signalwirkung des gesamten Programms. Und zuletzt natürlich auch, dass das Ganze sichtbar gemacht wird, also die Erfolge sichtbar gemacht werden. Also KPIs könnten sein, dass zum Beispiel die Toolnutzung höher ist, dass die Mitarbeiterbindung insgesamt sich verbessert hat, aber auch, dass die Stimmung im Team besser wird oder dass das Führungsverhalten sich ja verändert. Das kann man ja auch gut in Umfragen prüfen. Oder dass auch ja Erfolgsgeschichten oder im Storytelling einfach präsentiert werden. Und ganz wichtig, am Ende sollte man wirklich nach jedem Zyklus schauen, wie ist das Ganze gelaufen, sich Feedback einholen und dann eben auch gegebenenfalls das Programm anpassen.
Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass wir euch auch ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht haben und da sind auch noch mal ein paar Tipps. Das ganze Thema ist nämlich auf LinkedIn sehr stark aufgekommen, vor allen Dingen als Gael Meyer, die sehr junge Agenturgründerin aus der Schweiz, und Tina Müller, die CEO von Weleda, ein Reverse Mentoring zusammen angefangen haben und darüber auch sehr viel gesprochen haben. Die waren sogar bei der OMR auf der Bühne dazu. Und bei den beiden ist es tatsächlich so, dass es Reverse Mentoring und klassisches Mentoring ein bisschen mischt. Also sie haben Mentoring in beide Richtungen und deren Hauptziel ist es so, die Marke Weleda zu verjüngen. Und Tina bezeichnet das Reverse Mentoring mit Yael als positiven Störfaktor. Also sie meinte, sie will unbedingt jemanden, der ihr mal so ein bisschen positiv gesehen den Kopf verdreht und so ein bisschen, ja, sie challenged auch in ihren Gedanken. Und die beiden haben auch ein paar Tipps runtergeschrieben auf LinkedIn und sie meinten zum Beispiel, dass es ihnen sehr wichtig ist, sich auch mal in Präsenz zu treffen und so eine Art Job-Shadowing zu machen und im Alltag zu begleiten, damit man noch besser sehen kann, an welchen Stellen ist vielleicht eine gewisse Expertise von der einen oder anderen Person nötig. Und sie meinen auch, es braucht zwar Flexibilität, aber auch Verbindlichkeit. Also sie machen immer direkt das nächste Treffen aus, wenn sie sprechen. Also wenn ihr da noch mehr Interesse zu habt, da gibt es ganz viele Artikel zu, ganz viele LinkedIn-Posts. Wie gesagt, die beiden sind, glaube ich, gerade so das Hauptbeispiel dafür. Natürlich gab es Reverse Mentoring auch schon vorher. Gibt es auch viele Studien zu, ist auch in der Wissenschaft viel ja, behandelt worden, jetzt aber sehr viel mehr wieder.
So, jetzt sind wir bei unserem Expertinnen-Talk angekommen und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Rita Riaboff. Das ist eine ganz besondere Person für mich. Ich beschreibe Rita immer so ein bisschen so die krasseste Person, die ich kenne. Also ich kenne wirklich, glaube ich, niemanden, der krasser ist, weil sie super vielseitig ist. Sie ist Kommunikationsexpertin im Gesundheitsbereich, macht super viel noch nebenbei, hat so viel Wissen über das Thema Social Media, Kommunikation, aber auch ein bisschen im HR-Bereich. Rita, wie wär's, wenn du dich einmal nochmal selbst vorstellst und uns ein bisschen erzählst, was du so machst, wer du so bist?
Mein Name ist Rita Riaboff. Ich bin in Hamburg ansässig und bin Kommunikationsmanagerin im Gesundheitsbereich. Und on top, also dazu, habe ich eine Freiberuflichkeit, die sich rund um die Themen Social Media, Mentoring-Programme aufbauen und PR dreht. Und das ist auch eins, da ist auch eins der Themen dabei, wieso ich heute hier im Podcast mit dabei sein kann. Zum Thema Vielseitigkeit. Ich glaube, das, wofür mich die meisten Menschen kennen, ist das große Thema Ehrenamt, weil das etwas ist, wofür ich schon sehr lange brenne, was mich seit etwa 12 Jahren in meinem Leben auch begleitet. Und ich glaube, jede Person, die schon mindestens 3-4 Mal in meinem Leben mit mir geredet hat, die hat schon mindestens einen Anstupser dazu bekommen, sich in irgendeiner Form ehrenamtlich zu engagieren, weil ich einfach finde, dass es ein wichtiger Grundpfeiler in unserer Gesellschaft ist.
Auf jeden Fall. Wie bist du denn so zu dem Thema Reverse Mentoring gekommen? Weil es ist ja, da rutscht man ja nicht einfach plötzlich rein, sondern ich glaube, da muss man sich mehr mit beschäftigen. Ist es auch über dein Ehrenamt gekommen? Oder erzähl uns mal so ein bisschen, wie du auf das Thema gekommen bist.
Das war vor etwa 4 Jahren, also 2021. Und da habe ich ein Praktikum gemacht. Und wie man das in großen Unternehmensstrukturen so kennt, geht man dann halt mal mit vielen verschiedenen Leuten, die man vorher noch nicht kannte, mal lunchen oder einen Kaffee trinken, in meinem Fall immer Tee. Und 2021 war ich dann lunchen mit einer Person, die ich vorher noch nicht so gut kannte. Und er hat mich dann tatsächlich einfach gefragt, ob ich seinen Abteilungsleiter mentoren kann. Und zu dem Zeitpunkt habe ich den Begriff Reverse Mentoring schon mal so gehört, aber ich wusste gar nicht, was so richtig dahinter steckt. Und rückblickend kann ich jetzt sagen, dass das ein Moment war, der für mich einfach vieles verändert hat, sowohl im beruflichen Leben als auch für meine Freiberuflichkeit. Denn ich habe mich viel mehr mit dem Thema beschäftigt, wie verschiedene Generationen, Altersgruppen oder auch Menschen mit verschiedenen Berufserfahrungen einfach am Arbeitsplatz oder auch außerhalb ihrer Unternehmensstrukturen voneinander und miteinander lernen können. Also für mich war es schon so eine Art Reinrutschen, weil ich dann einfach, ich habe spontan Ja gesagt, weil ich mir dachte, ich habe hier eh nichts zu verlieren. Und dann habe ich einfach regelmäßige Austauschtermine mit diesem, nicht meinem, sondern von der Nachbarabteilung, vom Prinzip Abteilungsleiter gehabt. Wir sind immer zusammengekommen, haben immer in der ersten Session für die nächste Session ein Thema festgelegt, was ich dann so ein bisschen vorbereitet habe. Und dann haben wir uns einfach wirklich meistens eine Stunde lang zu diesem Thema einfach ausgetauscht. Und ich war dann die Expertin zum Beispiel zum Thema gendersensible Kommunikation oder Sprache. Oder wir haben über Medienkonsum verschiedene Altersgruppen gesprochen und so bin ich in diese Rolle auch einfach reingewachsen und inzwischen durfte ich in den letzten 4 Jahren über 40 Menschen, die in verschiedenen Bereichen in ihrem Leben einfach Verantwortung übernehmen, als Mentorin begleiten, manche wirklich festgesetzt auf 6 Monate und mit manchen habe ich wirklich seit mehreren Jahren einfach verschiedene Austauschpunkte und dann kommen wir zusammen und genau, haben dann dieses Mentoring-Setting.
Super spannend, du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen bei deinem ersten Mentoring, dass du super unterschiedliche Themen hattest. Also es können ja, ja digitale Skills, es kann Generationsthemen sein. Also was sind da so die häufigsten Themen, die du dann mit den Personen behandelst?
Also ich würde sagen, erstmal grundsätzlich ist das Thema Reverse Mentoring gar nicht an bestimmte Themen geknüpft. für mich persönlich würde ich schon sagen, dass es bestimmte Grundthemen sind, die ich mit allen in irgendeiner Form anschneide. Das erste ist natürlich irgendwie mein eigenes Herzensthema oder auch berufliches Thema, wo es viel um Social Media und Unternehmenskommunikation geht. Dann das zweite Thema ist halt wirklich dieses, wie gebe ich der Gesellschaft was zurück, weil ich ja viel, also ich bin häufig die Mentorin für Menschen, die gut 20 Jahre, wenn nicht mehr, älter sind als ich. Das heißt, die stehen einfach schon in anderen Situationen in ihrem Leben. Häufig auch beruflich sind die, sag mal, wenn man aus so einer Hierarchie, über Hierarchiestufen spricht, dann sind die zwei, drei, vier Ebenen über mir, oder auch einfach beruflich weiter. Und dann ist es für mich so, dass ich mit den Menschen darüber spreche, weil sie sagen, hey, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Bildungsungerechtigkeit in Deutschland. Kannst du mir mehr was dazu erzählen? Und dann erzähle ich denen was dazu. Und im Laufe unserer Mentoring-Session kommen wir dann dazu, dass es diese drei Angebote gibt, sich als Mentorin in einem Verein oder in einem sozialen Projekt zu engagieren. Und dann mache ich zum Beispiel darauf einfach aufmerksam. Und ein drittes großes Thema ist, glaube ich, viel, ich sage mal im groben Sinne einfach politische Kommunikation. Das heißt, Menschen beschäftigen sich damit, was passiert gerade rund in der Welt vom Prinzip, in Deutschland innenpolitisch sowohl wie außenpolitisch. Ich habe selber mal Politikwissenschaften studiert gehabt. Das heißt, es ist irgendwie was, ein Thema, wo ich mich gerne auch immer wieder reinfuchse. Und dann kreuze ich das mit meinem Thema Unternehmenskommunikation. Das heißt, ich spreche mit Menschen da über, ich sag mal, größere politische Themen. Ich spreche darüber, wie man mit dem Thema Informationskompetenz für sich selber, für seine vielleicht auch Abteilung oder für seine Familie einfach umgehen kann. Und das sind, glaube ich, so die drei großen Themen, über die ich am häufigsten spreche. Und der Rest des Mentorings ist aber wirklich komplett einfach individuell. Das heißt, Menschen sagen mir, hey, ich habe den und den Konflikt oder die und die Situation in meinem Arbeitsalltag. Was ist deine Perspektive dazu? Und ich glaube, um das noch einmal auch zu unterstreichen, was ich immer auch im Mentoring betone, ich sage nicht, dass meine Meinung richtig ist. Ich sage auch nicht, dass ich irgendwie die beste Expertin für Thema XY ist, sondern ich bringe einfach eine neue Perspektive an den Tisch. Und Menschen, die häufig einfach eine Führungsverantwortung haben oder auch schon seit vielleicht einem Jahrzehnt oder länger Führungskraft sind, haben häufig nicht die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen in einem gesicherten Rahmen einfach zu häufig schwierigen Themen einfach auszutauschen. Und ich bin dann einfach die neue Perspektive. Ich habe irgendwann mal so ein Label gehabt zum Thema Rita ist der frische Wind. Und da ist es für mich einfach auch wichtig zu sagen, dass Reverse Mentoring für mich persönlich einfach intergenerationaler Austausch ist und einfach Kommunikation auf Augenhöhe fördert und auf der anderen Seite halt auch das Thema Altersgruppe oder Berufserfahrung in der Form einfach ausklammert und sich darauf konzentriert, was Menschen für Lebensrealitäten an den Tisch bringen oder auch für Expertisen.
Michelle, ich habe nämlich schon ganz viel so drüber geredet. So, was unterscheidet denn dann im Prinzip ein Reverse Mentoring von einem normalen Mentoring oder einfach einem Austausch untereinander oder Diskurs? Ich weiß nicht, hast du da eine Perspektive drauf oder setzt du da eine klare Grenze? Das wäre jetzt ein Reverse Mentoring, das wäre jetzt ein klassisches Mentoring oder siehst du das einfach ganz fluide und der Begriff hat eigentlich nicht so eine klare Definition?
Ich glaube schon, dass es, ich sag mal, in der Fachliteratur klare Definitionen gibt. Für mich ist aber das Entscheidende, dass wenn ich sage, ich bin Teil eines Mentoring-Programms, dass 9 von 10 Menschen mir sagen, ach, du bist Mentee. Das heißt, der Ursprung von Reverse Mentoring ist halt schon dieser Gedanke, dass eine Person, also wenn zwei Menschen zusammenkommen und eine Person ist jünger oder eine Person ist, sag ich mal, startet gerade erst ihre berufliche Karriere in einem Unternehmen, dann wird die so an die Hand genommen von jemandem, der halt schon 30 Jahre im Unternehmen ist und der erklärt dieser Person dann, wie der Laden läuft. und begleitet sie halt auch beruflich. Und der Gedanke von Reverse Mentoring ist auch einfach an der Stelle zu sagen, man dreht den Spieß an der Stelle um und möchte das Thema Mentoring aber eigentlich einfach neu denken. Das heißt, es geht nicht darum, dass eine Person sich wie Frontalunterricht hinstellt und einer anderen Person die Welt erklärt, sondern es geht wirklich darum, dass intergenerationaler Austausch für mich einfach bedeutet, bewusst einfach Rollen aufzubrechen. Und gleichzeitig öffnet es halt auch bestimmte Räume, um überhaupt Themen zu besprechen. Weil man sagt, hey, du bist jetzt hier nicht als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen vor mir, sondern du bist einfach hier als du, als Person, die mir gerade irgendwie eine Misslage oder ein Problem oder auch eine Frage einfach mitbringt. Und wir sprechen darüber. Und am Ende verlassen wir den Raum, egal ob digital oder in echt, haben beide was voneinander mitgenommen. Und der Gedanke ist halt wirklich, dass in den letzten Jahren verschiedene auch große Unternehmen in Deutschland zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen Mentoring-Programme und wir brauchen Reverse-Mentoring-Programme. Das bedeutet jetzt nicht, dass man dieses klassische Modell von Mentoring, ich sag mal, in die Schublade legt, es zumacht und das nie wieder macht. Aber dass es den Bedarf einfach gibt, dass verschiedene Menschen in verschiedenen Abteilungen, teilweise auch in verschiedenen Etappen in ihrem Leben, sich einfach auch austauschen. Und dieser intergenerationale Austausch bietet einfach Arbeitgebern auch unheimlich viel, weil Menschen normalerweise halt sehr extrem, besonders auch im Arbeitsumfeld, in ihrer eigenen Blase unterwegs sind. Das heißt, sie arbeiten in ihrer Fachabteilung mit ihren 5 bis 10 Menschen zusammen, haben meistens noch nicht mal eine Form von interdisziplinären Austausch, also nach links und rechts zu anderen Abteilungen und dementsprechend dann häufig auch vielleicht 2, 3 Menschen, die außerhalb ihrer Altersgruppe, ich sag mal, unterwegs sind. Und ansonsten ist es natürlich auch so, dass die Berührungspunkte zu anderen Altersgruppen im Alltag auch viel seltener ist. Ich sag immer, ein Impuls ist auch, wann hast du das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der doppelt so alt ist wie du? Und damit meine ich nicht nur kurz ein Hallo, wie geht's dir? Oder einen schönen Feierabend im Aufzug, sondern ich rede wirklich von einem Gespräch von, ich sag mal, 20, 30 Minuten oder mehr. Und die meisten Menschen, ich merke das immer, wenn ich darüber spreche, sagen, ach, mir passiert das vielleicht, wenn ich mit meinen Eltern spreche oder mit einem Familienmitglied, aber halt sehr selten im beruflichen Kontext. Und mit beruflich meine ich halt nicht nur die eigene Fachabteilung. Um das einmal auch abzurunden, für mich ist einfach das Schöne daran, dass wir gar nicht, ich wünsche mir eigentlich, dass wir in 10 Jahren gar nicht mehr von Reverse Mentoring sprechen müssen oder den Begriff gar nicht so aufmachen müssen, sondern dass, wenn wir von Mentoring an sich sprechen, einfach von vornherein davon ausgehen können, dass das eine Person sein kann, die gerade aus der Schulzeit kommt, dass es eine Person sein kann, die seit 5 Jahren in Rente ist und alles dazwischen oder auch über diese Grenzen hinaus, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wir aus allen Lebenssituationen, aus allen Altersgruppen, aus allen Berufsfeldern voneinander und miteinander lernen können. Und für mich ist halt dieser Grundstein wirklich, dass es immer ein Geben und Nehmen ist und beide Seiten investieren müssen und beide Seiten aber auch davon profitieren.
Also das heißt ja auch, dass es aber, also es heißt, Unternehmen müssen aktiv werden. Was Leonie und ich uns da so ein bisschen gefragt haben, woher kommt der Impuls, dass man Reverse Mentoring oder auch ganz normales Mentoring einbringen möchte? Also kommt es eher durch die Führungskräfte oder eher durch die Geschäftsführung? Wie sind da so deine Erfahrungen? Also was sind so die Beweggründe, dass man das Thema aktiv angeht?
Also für mich gibt es eigentlich immer nur 3 verschiedene Wege, über die es bisher gelaufen ist. Das erste ist, dass es Menschen über Konferenzen, über Podcasts, über Fachzeitschriften einfach mitbekommen und dann denken, hey, das klingt ganz gut, lass uns das mal ausprobieren. Das zweite ist, dass es wirklich von HR-Verantwortlichen kommt, die sich dann an Einzelpersonen wenden, die sich in diesem Bereich auskennen oder halt auch an, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum gibt es so 2 große Anlaufstellen rund um das Thema Reverse Mentoring. Und das ist einmal SEAM, also ZEAM, und das andere ist Digital Aid. Und die haben sich beide so auf das Thema Reverse Mentoring konzentriert. Und das dritte ist halt wirklich häufig aus Employer Research Groups oder aus Menschen, die sich einfach krass mit diesem Thema intergenerationaler Austausch beschäftigen oder auch einfach mit dem Thema Generationenkonflikte und sich dann irgendwie einlesen und dann relativ schnell normalerweise auf diesen Begriff stoßen. Und durch sowas hat sich dann für mich auch sowas entwickelt, dass ich angefangen habe, überhaupt solche Programme mit aufzubauen oder in der Freiberuflichkeit einfach auch zu gestalten. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, hey, ich habe richtig Bock, Reverse-Mentoring-Programme aufzubauen, sondern ich war dann irgendwann Reverse-Mentorin, so gesagt. Und dann war das irgendwie so ein Thema, was ich immer mitgetragen habe, durch verschiedene Vorträge, durch verschiedene Impulsvorträge auch einfach, hat sich das dann einfach so ergeben. Und ich merke halt wirklich, dass es so diese drei verschiedenen Bereiche sind, die auf einen zukommen oder auch auf die Agenturen zukommen, wenn es darum geht, das Thema wirklich im Unternehmensrahmen zu etablieren.
Du meintest gerade, du hilfst auch solche Programme zum Beispiel aufzubauen. Wie geht man da so vor? Wir haben ja jetzt viele HR-HörerInnen, die dann vielleicht hören, boah, interessant, vielleicht wäre das auch was für unser Unternehmen. Aber wie ist da so der grobe Prozess und insbesondere so das Matching, stelle ich mir spannend vor. Vielleicht kannst du da nochmal tiefer reingehen.
Ich sag mal was direkt zum Matching. Da musste ich nämlich direkt schmunzeln und danach vielleicht auch die Faktoren, die da den Unterschied machen. Zum Thema Matching ist, es sollte nie was Verpflichtendes sein. Ich möchte nie, dass irgendjemand denkt, hey, jemand von außen oder jemand aus einer Fachabteilung zwingt mich dazu, das zu machen. Denn meine Erfahrung ist einfach, dass das dann immer in irgendeiner Form schiefläuft. Vielleicht gibt es Menschen, die sich das wünschen würde, oder man erinnert sich immer an irgendeine Person, mit der man mal zusammengearbeitet hat, wo man sich denken würde, hey, der würde es eigentlich ganz gut tun, wenn die mal vielleicht ein bisschen freier Meinung zu ihrer Arbeitskultur oder zu ihrer Art und Weise, wie sie ist, hört. Aber darum geht's halt nicht, weil ich halt wirklich einfach das Thema auch stärken möchte, dass Menschen, die Lust haben zu lernen oder Lust haben, sich einfach auch auszutauschen, an der Stelle zusammenkommen. Das heißt, das Matching ist halt schon was, wo man auch Zeit und Kapazität mit einplanen muss. Aber es gibt so drei Sachen, die den Unterschied machen, auch einfach in der Vorbereitung oder in der Begleitung von solchen Programmen, in der Gestaltung, sage ich mal so. Und das Erste, und das ist ja was, was man aber für alle möglichen Projekte einfach übertragen kann, ist so dieser Begriff von Vorbereitung, weil ich erlebe häufig, wie Menschen einfach denken, boah, ja, cool, klingt gut, lass uns das mal nächsten Monat starten. So funktioniert das aber nicht, denn für jedes einzelne Unternehmen, für jede einzelne Gruppe, die in irgendeiner Form ein Mentoring-Programm aufbauen möchte, die braucht einfach einen Leitfaden. Und der Leitfaden kann ganz individuell sein, je nach Unternehmensstruktur, je nach Art und Weise, wie Menschen ticken und je nach Arbeitskultur auch einfach. Und ein anderes Thema, was auch unter diesen Bereich Vorbereitung fällt, ist, dass ich das auch immer anbiete und zu sagen, hey, ich finde es immer richtig und wichtig, dass es in der Form Q&A-Sessions gibt, weil nur weil wir jetzt irgendwie diesen Begriff Reverse Mentoring nutzen und sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen, gibt es halt immer viele offene Fragen im Raum und Leute wissen gar nicht so richtig, was hinter diesem Begriff steckt, weil es auch, ich sag mal, sehr viele verschiedene Definitionen zu diesem Thema gibt. Und durch so Q&A oder auch diese Vorbereitung gibt es halt einfach die Möglichkeit, dass alle erstmal so diese Unklarheit räumen können und gleichzeitig auch ein tieferes Verständnis dafür bekommen, dass wirklich jede Person in der Lage dazu ist, sich diese, ich sag mal, Mentoring-Kompetenz anzueignen, weil ich erlebe von der Mentee-Seite, also von Menschen, die zum Beispiel im C-Level sind oder von GeschäftsführerInnen, dass die dann zum Beispiel auch je nach Offenheit auch sagen, ja, voll cool, nehme ich mit, und andere, die dann sagen, ja, okay, aber was bringt mir das jetzt eigentlich? Und auf der MentorInnen-Seite kommt häufig einfach eine Unsicherheit zurück, weil man sich denkt, hey, wie gestalte ich das eigentlich? Wie macht man das? Was ist eigentlich der Rahmen? Und da ist es halt dann auch in der Verantwortung von Menschen, die das Mentoring-Programm, ich sag mal, gestalten oder den Rahmen bilden, diesen Rahmen auch klar zu schaffen, dass man sagt, hey, das Ganze ist zeitlich begrenzt, das Ganze ist in diesen regelmäßigen Abständen, sage ich mal, anzulegen. Und das sind irgendwie die Schleifen, die man an diesen Stellen dann auch laufen sollte. Genau, das war irgendwie das erste Thema zu der Frage zurück. Das zweite ist halt wirklich immer wieder auch zu betonen, dass das Ganze auf Augenhöhe passiert. Und das ist aber, das fällt vielen Menschen sehr schwer. Egal in welchen Jobs sie sind, egal in welchen Unternehmen sie tätig sind, egal in welchen Berufsetappen sie so stehen, immer wieder zurückzukommen zu diesem Thema, hey, wir wollen hier voneinander und miteinander lernen und nur weil du gerade etwas hörst, was nicht unbedingt deiner Meinung entspricht oder weil du anders denkst, so hör erstmal zu, lass es sacken und erinnere dich daran, dass es immer halt eine Kommunikation auf Augenhöhe ist. Natürlich von irgendwie extremen Aussagen oder ähnlichem distanziert man sich oder bezieht dazu Position. Das ist irgendwie für mich schon eine Grundlage. Aber für viele Menschen, die halt daran gewöhnt sind, über Jahre Entscheidungen zu treffen und auch häufig schnell Entscheidungen zu treffen, die müssen dann oder die sind häufig in den Situationen, dass sie durch dieses Mentoring dann auch lernen, mehr Raum zu geben. Und auf der anderen Seite halt dieses, wer am Anfang seiner Karriere steht, der muss sich häufig auch erstmal trauen, die eigene Sichtweise oder Perspektive auch einfach einzubringen. Und dadurch entsteht dann auch erst eine richtige Form von Austausch. Der dritte Punkt, das wurde jetzt ein bisschen kurzer, ist das auch so ein Mentoring-Programm, einfach von einer offenen Feedback-Kultur lebt. Also es ist auch vollkommen okay, nach der ersten Session zu sagen, hey, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und dann einfach individuell auch anzupassen, in diesem Mentoring-Tandem, wie sich das Ganze einfach in Zukunft weitergestalten sollte, weil alle Beteiligten machen das ja normalerweise erst zum ersten Mal. Und das hat dann auch einen enormen Einfluss auf die Qualität von Gesprächen oder von diesem Austausch, den man dann innerhalb dieses Reverse-Mentoring-Tandems dann auch am Ende des Tages hat.
Jetzt hast du ganz viel über die Gespräche erzählt. Also wie bereitest du dich denn auch persönlich dann auf so eine Mentoring-Stunde vor? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen bei so einer Stunde? Wie läuft das Ganze ab?
Also normalerweise, ich gehe jetzt mal nicht von einem Erstgespräch aus, sondern dann von dem Zweitgespräch, habe ich ja nach dem Erstgespräch schon ein konkretes Thema. Und ich nehme jetzt mal ein Beispielthema. Also ich habe mich vor kurzem genau reingelesen in die bisherige, ich sag mal, politische oder gesellschaftliche Karriere von einer Person, die wir also alle jetzt kennen, ich muss sie auch nicht namentlich benennen, die aber in bestimmten Kreisen einfach einen etwas zwielichtigen Ruf hat, weil sie auf der einen Seite sehr, sehr viel Gutes macht und auf der anderen Seite halt auch Sachen macht, die nicht alle Menschen so vertreten wollen und möchten. Und für mich war es ja dann erstmal wichtig, so, hey, ich habe eine eigene Perspektive zu dem Thema, aber jetzt möchte ich einfach in meinen Recherche-Rita-Modus reingehen und erstmal so die Fakten rausholen. Das heißt, ich möchte ja immer irgendwie vorbereitet sein, ohne halt einen Anspruch zu haben, dass ich jetzt irgendwie so allwissend oder so bin. Aber ich möchte so das Grundgerüst an Informationen einfach haben. Und das ist dann auch das, womit ich in die Mentoring-Sessions eigentlich sehr schnell auch einsteige. Das heißt, wir machen jetzt nicht ein langes, hey, was hast du in den letzten 3 Wochen gemacht? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Haustier? Wie war dein Urlaub oder ähnliches? Ich frage einfach kurz, was ist gerade irgendwie so der Stand? Also wie fit fühlst du dich? Gibt's irgendwas, was dich an dieser Session jetzt irgendwie heute hindern würde? Und dann steigen wir eigentlich schnell in das Thema an sich ein. Und ich gebe dann normalerweise so ein, ich sag mal, 7 bis 10 Minuten einfach Input, auch in meine Recherchereise an sich, ne? Also ich teile sehr offen, dass ich zum Beispiel am Anfang halt irgendwie gezögert habe, weil ich ja meinen eigenen persönlichen Bias am Beispiel jetzt zu dieser Person habe. Und gleichzeitig nehme ich dann mein Mentee oder genau einfach mit in diese Reise, so hey, was hat mich irgendwie aufgeregt, wovon war ich überrascht, wie habe ich recherchiert, also auch das Thema Informationskompetenz nehme ich eigentlich immer irgendwie da mit rein Und also nach dem ersten normalerweise, das sind dann ungefähr 25% der Session sind rum, steigen wir in den zweiten großen Teil ein, der dann auch die Hälfte der Session ist, wo es halt wirklich darum geht, das Thema tiefer miteinander zu diskutieren und das dann auch, ich sag mal, an dem Thema jetzt am Beispiel irgendwie das auf das persönliche Arbeitsleben auch zu übertragen. Hey, was mache ich eigentlich mit MitarbeiterInnen, mit KollegInnen, die anders denken als ich? Egal, ob das eine fachlich andere Meinung ist, ob das eine politisch andere Meinung ist und alle anderen Bereiche, zu denen man irgendwie eine Meinung haben kann. Und dadurch entstehen halt immer für mich persönlich auch die wertvollsten Gespräche. Und ich kriege auch immer das Feedback, dass die Mentees aus diesem Blog dann immer am meisten einfach mitnehmen, weil sie halt einfach die Möglichkeit haben, ich sag mal, wie es ist, auch mal blöde Fragen zu stellen. Also auch mal Fragen zu stellen, wo sie denken, so, das ist das, was ich normalerweise mit einer 2% Bildschirmhelligkeit in der S-Bahn google, weil ich nicht möchte, dass Leuten denken, dass ich sowas Blödes google. Und das ist dann aber auch vollkommen okay. Und wir haben alle diese Momente, wo wir denken, sollte ich das nicht eigentlich wissen? Und diese Mentoring-Session geben halt einfach auch den Raum, sich zu diesen Themen auszutauschen. Also Beispiel, irgendjemand hat sich blöd am Arbeitsplatz verhalten, in welcher Form auch immer. Einen selber kotzt das an, aber du musst ja irgendwie trotzdem einen fachlichen Umgang damit finden. Und nicht allen Leuten fällt das leicht, da mit solchen Situationen umzugehen. Es gibt Menschen, die das einfach gut wegstecken können. Es gibt andere Menschen, die das noch jahrelang beschäftigen wird. Und das sind dann auch zum Beispiel Themen oder Learnings, die man dann aus so einer Session ziehen kann. Und weil ich ja schon angekündigt habe, erster Teil, zweiter Teil. Und dann neigt sich das Ganze auch schon zum Ende zu. Das heißt, wir gehen dann immer in diesen Feedback-Prozess direkt auch mit rein. So, hey, was waren vorher deine Erwartungen? Was hast du aus dieser Session jetzt konkret mitgenommen? Kannst du davon was in deinen Alltag, in deinem Berufsleben auch einfach konkret übertragen? Und dann natürlich auch, hey, gibt es ein neues Thema, was du selber mitgebracht hast? Oder soll ich dich einfach nächsten Monat überraschen? Und häufig sind es Themen, die die Menschen schon einfach mitbringen oder mir dann vielleicht auch einfach 2 Tage später schicken. Dann geht dieser Prozess einfach von vorne los. Das ist alles in allem der Prozess, den ich normalerweise durchlaufe. Und gleichzeitig sage ich halt, jede Session, die ich vorbereite, ist halt so individuell, weil meine Mentees halt so unterschiedlich sind. Und damit meine ich gar nicht ihre Berufsposition oder ihre Branchen, sondern halt wirklich charakterbezogen. Es gibt Menschen da, die werden mir 30 Minuten lang zuhören, ohne ihre eigene Meinung zu irgendwas zu äußern, weil sie gar nicht die wollen das einfach erstmal auf sich sacken lassen, was ich zu dem Thema so zu sagen habe. Und es gibt Menschen, die sind einfach ganz anders und haben ein viel größeres Mitteilungsbedürfnis, um sich an der Stelle auch einfach auszutauschen. Und ich glaube, dass man da auch sehr individuell einfach auf diese Bedürfnisse oder auf die Situation auch einfach eingehen sollte.
Jetzt hast du ja auch schon mit über 40 Leuten gesprochen und du sagst ja selber auch, alle Menschen sind super individuell. Gab es denn so Situationen, wo du wirklich auf Widerstand getroffen bist, wo du wirklich gesagt hast, puh, jetzt weiß ich auch in dem Moment nicht weiter, wie es weitergehen könnte, wie man das Gespräch fortführt. Also gab es bei dir so Situationen?
Die gab es auf jeden Fall, weil man muss ja auch überlegen, das waren ja, wenn es über 40 Menschen inzwischen waren, bedeutet das ja nicht, dass ich nur 40 Gespräche geführt habe, sondern mit jeder Person habe ich mindestens 5-mal gesprochen und mit manchen Leuten auch schon über 20 Mal, ne? Und dementsprechend schwierig wird es immer mal wieder und ich habe auch das Gefühl, es wurde mit der Zeit immer schwieriger, weil man sich dann zum Beispiel besser kannte oder sich dann daran erinnert hat, aber hast du mir nicht vor 6 Monaten das und das gesagt? Das hat sich dann fast schon persönlicher irgendwie an der Stelle angefühlt. Aber ich habe auch gemerkt, wie dadurch dann halt auch das Vertrauen gegenüber einer anderen Person gewachsen ist. Und da ist, glaube ich, halt der große Unterschied zwischen, ich habe Menschen bereits in meinen Vollzeitjobs begleitet durch dieses Mentoring, aber ich habe noch mal viel mehr Menschen nebenbei begleitet. Mit Menschen, wo ich noch nicht mal weiß, was deren Unternehmen konkret genau macht. Ich weiß nur, hey, die sind irgendwie die Spitze der Unternehmenshierarchie. Ich sag's mal so platt, wie es ist. Und das macht natürlich einen Unterschied. Das macht auch einen Unterschied zum Grundvertrauen oder zu der Freiheit, mit der ich über bestimmte Themen auch einfach sprechen kann. Weil ich weiß, dass es keine mir vorgesetzte Person ist. Oder das wird auch, wenn ich die nächsten 10 Jahre in meinem Unternehmen bleibe, das wird nie meine vorgesetzte Person zum Beispiel sein. Aber mit dem Fokus halt auf die Menschen, die ich einfach, ich sag mal, einfach so begleite, die mir in meinem Leben, denen ich irgendwann mal begegnet bin durch Netzwerkveranstaltungen, die mich angeschrieben haben, weil sie von dem Programm gehört haben und ähnliches. Da ist halt wirklich dieser Knackpunkt von wegen, wenn du dich länger kennst, hast du viel mehr Vertrauen, traust dich halt auch mehr zu sagen. Und manchmal höre ich auch Aussagen und häufig findet es ja digital statt, weil wir in unterschiedlichen Städten leben, wo ich einfach meine Hände vor dem Gesicht schlagen möchte und mir denke, das hast du gerade nicht gesagt. Und ich merke halt einfach, wie das auch im guten Sinne meine Toleranz fördert. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube halt wirklich, dass man sehr häufig Menschen in eine Schublade steckt oder ein bestimmtes Bild von Menschen hat, die eine Meinung zu Thema X haben und dadurch dann häufig gar nicht den Austausch sucht oder gar nicht versucht, ein Verständnis für eine Position zu entwickeln. Und das sind für mich die Knackpunkte im Mentoring oder das sind die Momente, wo ich nach einer Session denke, was ist hier gerade passiert. Und manchmal habe ich aber auch einfach, das ist vielleicht das zweite große Thema, halt auch einfach sehr emotionale Themen. Also ich habe in den vergangenen 2 Jahren schon 3 Sessions gehabt rund um das Thema Trauer und was es irgendwie mit Menschen macht. Und dann habe ich irgendwie so ein, ich habe versucht, man kann das Thema nicht neutral angehen, so neutral, wie man es irgendwie angehen möchte. Und gleichzeitig war es dann für mich auch wichtig, so, ich sag das mal ein bisschen systemischer einfach anzugehen, so, hey, was bedeutet das eigentlich? Hast du das Thema vorgeschlagen, weil dich gerade selber was persönlich beschäftigt oder erlebst du, hast du in deiner Abteilung vielleicht jemanden, der einen Todesfall in der Familie hatte? Also das Thema kommt ja nicht aus dem Nix so ungefähr. Und ich glaube schon, dass wenn es halt in Richtung von so emotionalen Themen und weniger so sachlichen Themen wie wie gehen verschiedene Altersgruppen mit dem Thema Information und Social Media rum, ist sowas, was ich einfach aus dem Ärmel schütteln kann, einfach eher neutral einfach vorstellen kann. Ich könnte dir das 15 Minuten lang beim Tee trinken am Nachmittag erklären, ohne eine krasse Vorbereitung. Und das sind aber dann, wenn es in so emotionale Richtungen geht und dann aber verknüpft halt schon mit beruflichen Themen, weil es Menschen nun mal beschäftigt am Arbeitsplatz, das ist dann was, wo ich sage, das kostet mich persönlich auch einfach nochmal mehr Energie und halt auch immer, es ist immer ein Balanceakt zwischen, hey, ich weiß, wir sind irgendwie in diesem vertrauten, cuten Rahmen von diesem Tandem irgendwie, das heißt, wir mit manchen Menschen habe ich auch NDAs, das heißt, nichts verlässt den Raum und ähnliches. Und gleichzeitig, also diese Vertrauensbasis ist da und auf der anderen Seite ist dieses, hey, ich muss trotzdem die Distanz schaffen und die Distanz wahren. Denn ich rede mit vielen Menschen und habe beruflich durch meine Unternehmenskommunikationsbubble und durch mein vieles Netzwerken auch einfach mit vielen Menschen zu tun. Das heißt, ich kann nicht jede Lebensgeschichte oder jede Lebenssituation so nah an mich ranlassen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das Mentoring mir da auch nochmal viel zurückgegeben hat rund um das Thema Resilienz. Und Resilienz ist zum Beispiel auch ein Thema, was im Mentoring sehr gerne angeschnitten wird. Und ich glaube auch, dass es einfach super wichtig ist, sowohl auf privater als auch auf beruflicher Ebene, dass es einfach Menschen viel weiterbringt und ich freue mich teilweise auch, manchmal bekomme ich Nachrichten von Menschen, von denen ich irgendwie seit 1,5 Jahren nach dem Mentoring irgendwie, ich hatte nicht mehr so viele Berührungspunkte mit denen und dann schreiben sie mir und sagen, hey, ich hatte gerade das und das Mitarbeitergespräch, ich dachte, das wird irgendwie schwer laufen und in der Vorbereitung habe ich mich an Thema XYZ erinnert, was wir im Mentoring besprochen haben und dann konnte ich das und das irgendwie anwenden. Und das gibt mir selber irgendwie voll das gute Gefühl, dass ich nicht nur denke, hey, wir hatten irgendwie eine angenehme 6 Sessions miteinander und ich habe dir irgendwie mal was erzählt, du hast genickt und dann irgendwie deine Meinung dazu geäußert, dann war das vorbei und dann war das Ganze schon rum, sondern dass es wirklich Leute auch über diesen Zeitraum hinweg auch einfach noch begleitet. Und das merke ich tatsächlich auch in den Unternehmensprogrammen, dass Menschen, die mir sagen, hey, wir haben 2023 dieses Mentoring-Programm irgendwie mal auf die Beine gestellt, einfach nur so als Versuch, einfach mal so, hey, wir haben nichts zu verlieren, wir machen das einfach mal. Und dann höre ich von Unternehmen, hey, wir gehen gerade in Runde 3. Und für mich ist das ja schon irgendwie so ein sehr besonderer Moment, wenn ich merke, dass das irgendwie über mich hinweg weiter wächst und auch den Raum bekommt vom Unternehmen, dass es halt auch weiter gestärkt wird, dass viele Menschen auch einfach diese Interessen haben, die sie durch dieses Mentoring auch einfach nutzen möchten. Weil nur weil das Mentoring-Programm geschaffen wird, heißt es ja nicht direkt, dass alle Leute Bock haben, sowas zu machen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also niemand ist besser oder schlechter, nur weil er sagt, hey, ich möchte unbedingt Mentoring machen. Das kostet ja auch irgendwie Zeit und Energie und erfordert von einem selbst ja schon irgendwie nochmal so eine Beschäftigung mit seinen eigenen Positionen und seinen Meinungen und seiner Sichtweise auf die Welt.
Ich finde das auch richtig cool, dass du nochmal so gezeigt hast, dass es ja auch für die Mentoren selbst viel persönliche Weiterentwicklung ist, weil oft hat man so im Kopf, okay, man macht das für die Mentees, damit die sich weiterentwickeln, damit die mehr Wissen kriegen oder so, aber es ist halt auch sehr viel Gutes für die Mentoren da, woran die halt selbst auch lernen und wachsen können. Jetzt ganz zum Abschluss, weil wir könnten noch ewig darüber reden. Wir wissen, dass du auch sehr ewig darüber reden kannst, weshalb wir dich ja auch eingeladen haben. Was würdest du zum Abschluss Leuten, die sagen, das klingt jetzt super interessant, entweder aus Mentoren- oder Mentee-Sicht, was würdest du denen noch irgendwie mitgeben wollen?
Für mich ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir irgendwie in so einem Zeitalter von Wandel leben. Das heißt, wir sprechen immer gerne im Berufskontext irgendwie über Wertewandel, über den Einfluss von demografischen Veränderungen, von digitalem Wandel, von Organisationsumstrukturierung, Transformation und allen weiteren Begriffen, die da so fallen. Und ich finde einfach, dass intergenerationaler Austausch, egal ob es jetzt in Form von Mentoring ist oder nicht, häufig auch einfach ein kulturelles Signal sein kann zum Thema, wir wollen voneinander lernen, wir bemühen uns darum, Barrieren abzubauen und wir möchten einfach auch Räume schaffen, damit Menschen sich miteinander austauschen können. Und dementsprechend ist für mich einfach das ist ein gutes Erkennungszeichen, wenn Unternehmen sagen, hey, ich möchte so eine Möglichkeit fördern und stärken, weil das für mich einfach ein klares Zeichen von Kulturwandel ist. Und für die Mentees, wir können alle voneinander lernen. Und für die MentorInnen, traut euch, euch zu melden, wenn ihr die Möglichkeit habt, MentorInnen zu werden, weil ich das im Leben in sehr vielen Stellen weiterbringen wird.
Sehr, sehr schöne letzte Worte. Nochmal einen riesigen Dank von uns, dass du heute dabei warst und ein bisschen über dein Herzensthema gesprochen hast. Auch nochmal an die HörerInnen, folgt Rita unbedingt auf LinkedIn. Schreibt da oft, gibt mal auch Überblicke, wo sie so unterwegs ist, damit man sie vielleicht auch nochmal kennenlernen kann. Rita ist nämlich eine kleine Netzwerk-Queen, würde ich so behaupten. Also nochmal riesigen Dank.
Auch von meiner Seite aus ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, Rita.
Danke, dass ihr auch den Raum schafft, dass Menschen zu diesen Themen sprechen können und dass Menschen auch über das Thema jetzt an der Stelle vielleicht auch das erste Mal erst hören und auf jeden Fall nochmal mehr dazu lernen konnten. Ja, danke, dass es euren Podcast gibt.
Ah, oh, das ist lieb.
Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen und ich muss sagen, es fühlt sich wieder an wie früher. Aber Leonie, ich habe noch eine kleine Abschlussfrage für dich. Und zwar, könntest du dir das Ganze vorstellen? Also könntest du dir vorstellen, Mentorin zu werden?
Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Also unabhängig davon, dass ich ja momentan keine Zeit habe, was wir daran merken, dass die Folge jetzt erst im Dezember rausgekommen ist. Also zu diesem Zeitpunkt jetzt rein kapazitär nicht, aber vom Prinzip schon. Also ich finde, das ist ein sehr cooles Konzept. Ich finde es sehr wichtig, junge Menschen früh mit an den Tisch zu bringen, und nicht irgendwie Strategien über ihren Kopf hinweg zu machen. Es hat sich auch in meiner Vergangenheit immer bewiesen, irgendwie wenn junge Menschen mit rangeholt wurden, mit in die Ideen eingebracht werden. Ich hatte schon oft Führungskräfte oder halt auch Leute in meinem Privatleben, die vielleicht älter sind, denen ich halt so ein bisschen auch was beibringen konnte und ich glaube, jeder davon profitieren konnte. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Michelle?
Ja, ich kann mir das auch auf jeden Fall richtig, richtig gut vorstellen. Also, weil ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, umso mehr Perspektiven man irgendwie zu einem Thema hat, umso mehr profitieren aber irgendwie alle am Ende davon. Und ich finde einfach diese Herangehensweise, so, ich sag mal, so zwei Welten aufeinandertreffen zu lassen, total interessant, weil ich auch glaube, dass, was wir ja auch jetzt hier thematisch komplett aufgedröselt haben, es profitieren beide Seiten
Klar.
davon. Und ich finde gerade junge Menschen, die profitieren auch so viel im Selbstbewusstsein einfach daraus und so viel auch in ihrer eigenen Entwicklung, weil sie einfach ja so ganz offen über Themen sprechen können, die für sie relevant sind und dann auch eben Gehör finden auf einer weitaus höheren Ebene. Und deswegen finde ich, es ist eine super Entwicklung und ich glaube, dass noch sehr viele Unternehmen von solchen Programmen auch profitieren können.
Ja, ich fand das halt schön, was Rita gesagt hatte. So, wir sollten mehr aus unserer Bubble rausgehen, weil wir oft da uns einfach noch sehr zurücknehmen, statt einfach in den Dialog zu kommen über Dinge.
Und jetzt, wo du das Thema Dialog hier ansprichst, auch wir wollen wieder mit euch in den Dialog gehen, wenn es nämlich um die nächste Folge geht, zum Buchstaben S.
Auf LinkedIn könnt ihr uns nämlich wieder Vorschläge zukommen lassen, was euch interessiert, was ihr hören möchtet, welches Thema ihr mit S hören möchtet. Michelle und ich haben uns eben angeguckt und irgendwie unsere Köpfe waren leer. Da gibt es bestimmt einige spannende Themen. Also lasst uns gerne wissen, was ihr in der nächsten Folge hören wollt. Diskutiert auch für diese Folge mit. Also schaut bei uns auf LinkedIn vorbei unter unseren Posts, auf unseren persönlichen Profilen und schreibt, ob ihr euch sowas vorstellen könntet, ein Reverse-Mentoring-Programm mitzumachen. Ob ihr das vielleicht sogar schon macht bei euch im Unternehmen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VRG, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen. Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.